Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Verse 16 bis 24. Könnt ihr mich da hinten so verstehen? 1. Mose 3, Verse 16 bis 24. Und Gott, der Herr, sprach zur, Vers 16, zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Bis dahin der Predigttext. Wenn man den Predigttext in Zusammenhang liest, da wird vorher der sogenannte Sündenfall berichtet, von Kapitel 3, Vers 1 an. Eva lässt sich von der Schlange verführen, von der Frucht eines bestimmten Baumes zu essen. Des Baumes von der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Von diesem Baum hatte Gott Adam vorher gesagt, Kapitel 2, Vers 17, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. So, dann haben Adam und Eva von dieser Frucht gegessen. Das wird in Kapitel 3, den Versen 1 bis 6 geschildert. Und beide merken sofort die Folgen, die das hat. Kapitel 3, Vers 7. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also sofort nach dem Sündenfall merken Adam und Eva, dass die Verheißung der Schlange gelogen war. Sie fühlen sich nicht prächtig. Und dass sie sich nach dem Sündenfall nicht prächtig fühlen, ist schon Ausdruck der Gnade Gottes, dass er ihnen schon vor Augen führt: Sie sind nicht wie Gott. Sie sind und bleiben von ihm abhängig. Und dann wird von Kapitel 3, Vers 9 angeschildert, wie Gott sich den Menschen noch im Garten Eden zuwendet. Er ruft Adam zu sich, er lässt Adam reden. Vers 10. Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Darauf spricht Gott zur Frau und dann zur Schlange. Und von Vers 14 an wird dann geschildert, wie Gott seinen Fluch bringt über die Schlange. Nicht über die Menschen, sondern über den Erdboden. Und was die Frau betrifft, da schauen wir mal gleich, was da der Fluch beinhaltet, wenn es einen Fluch gibt. Heute in der Predigt geht es vor allen Dingen darum, welche Folgen hat der Sündenfall? Was hat Gott als Strafe für den Sündenfall verfügt? Über Adam, Eva und all ihre Nachkommen. Und welche Gnade hält Gott schon von Anfang an bereit? Das ist das Thema. Nach dem Sündenfall hält Gott für uns Menschen Gericht und Gnade bereit. Vielleicht als erstes die gröbste Beobachtung, die man machen kann, worin schon Gottes Gnade zum Ausdruck kommt, ist folgendes. Kapitel 2, Vers 17, da sagt Gott, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das bleibt erstmal offen. Also wie absolut ist dieses Urteil? Weil in gewisser Hinsicht sterben Adam und Eva nicht an dem Tag, als sie gesündigt haben. Aber gewisse Folgen des Todes lässt Gott sie spüren und er kündigt an, dass sie fortan vergänglich sein werden. Aber gehen wir die Verse ein bisschen im Einzelnen durch. Der erste Punkt, der betrifft vor allem Gottes Spruch über die Frau. Kapitel 3, Vers 16. Gericht und Gnade für die Frauen, sie werden unter Schmerzen Kinder zur Welt bringen, aber zu ihrem Wohl hält Gott die Ordnung der Ehe aufrecht. Ich habe mich schon bei diesem Punkt gefragt, also wie viel Schöpfungsordnung steckt in diesen Versen drinne und inwiefern weist das, was Gott hier der Frau sagt, schon über die Schöpfungsordnung hinaus auf eine Heilsordnung. Vers 16 lese ich nochmal. Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ja, was kann man beobachten? Die Frau wird nicht verflucht. Später wird deutlich, Adam wird auch nicht verflucht. Es gibt also an dieser Stelle noch keine endgültige Strafe für die Übeltäter. Worin besteht die Strafe? Vers 16, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Das kann man missverstehen, so als hätte es vor dem Sündenfall auch schon Mühsal gegeben, die jetzt eben nochmal gesteigert wird. Adam und Eva haben vom Sündenfall keine Kinder gekriegt. Und es wird uns auch nicht angedeutet, wie wäre es denn gewesen mit der Schwangerschaft vom Sündenfall. Also was uns hier nicht an die Hand gegeben wird, sind irgendwelche naturkundlichen Details, ob sich der Körperbau von Eva nach dem Sündenfall irgendwie zum Schlechteren gewendet hätte, sodass dann die Geburt von Kindern erschwert worden wäre. Ist nicht die Absicht des Textes. Gemeint ist hier so viel wie, ich werde dir sehr viel Mühsal in der Schwangerschaft auferlegen. Worin die Mühsal insbesondere besteht, das hängt mit der Schwangerschaft zusammen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Hier wird eine Beobachtung, ich sag mal, aufgegriffen. Also das ist ja ursprünglich von Mose, ne? Gott schenkt diese Offenbarung Mose. Und die ersten Adressaten waren das Volk Israel. Wahrscheinlich am Berg Sinai. Und damals stand den Menschen die Gefahr von Schwangerschaft, dem Tod der Mutter oder auch des Kindes viel stärker vor Augen als heute. Wir leben heute in einer Zeit, in der durch Gottes allgemeine Gnade manche Folgen des Sündenfalls gedämpft worden sind. Die Kindersterblichkeit ist so gering wie selten, wenn man von den Abtreibungen absieht. Und auch später, beim Mann, ne, wenn er schwere Arbeit auferlegt bekommt, ist es ähnlich. Auch da sind die Folgen für uns moderne Menschen ziemlich gedämpft, aber immer noch vorhanden. Mit der Strafe setzt Gott ein Zeichen, mit der Strafe über die Frau. Die Menschheit, die nach dem Sündenfall geboren wird, ist durch die Sünde verdorben. Also wenn Eva unter Mühsal Kinder zur Welt bringt und nach Eva alle anderen Frauen der Menschheit, dann kommt damit zum Ausdruck, dass die Kinder mit die Mühsal ihrer Eltern erben. Sie werden in diesen Zustand hineingeboren, in dem sie schon von Gott abgefallen sind. Es wird so sein, bei der Menschheit, die von Eva, von Adam und Eva herkommt, was in Vers 15 schon angedeutet wird: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also das sagt Gott zur Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Hier kündigt Gott an, es wird von Adam und Eva her eine Menschheit kommen, die zweigeteilt sein wird. Die einen glauben Gott, vertrauen seiner Zusage, wie Adam und Eva nach dem Sündenfall. Oder wie Abel, der zweite Sohn. Aber es gibt einen großen Teil der Menschheit, die werden es noch schlimmer treiben als Adam und Eva im Sündenfall. Sie werden es machen wie Kain. Sie werden sich in ihrer Auflehnung gegen Gott verhärten. Auch das wird in diesem Spruch angedeutet. Es kommt Mühsal über die ganze Menschheit. Alle Menschen, die geboren werden, vertrauen entweder der Zusage Gottes und werden gerettet, oder sie gehen in ihrer Auflehnung gegen Gott für immer verloren. Bemerkenswert ist aber, und hier kommt die Gnade Gottes zum Ausdruck, es bleibt dabei, was Gott am Anfang seiner Schöpfung den Menschen aufgetragen hat. 1. Mose 1, Vers 28, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. So wie das im Schöpfungsbericht geschildert wird, sind am Anfang der Menschheit nur wenige Menschen. Also als Gott die Tiere schafft, füllen die schon gleich die ganze Erde. Bei den Menschen ist es eine Ausnahme. Da sind am Anfang zwei. Und die kriegen dann den Auftrag, sich zu vermehren und die Erde zu füllen. Und dieser Auftrag bleibt. Ja, es gibt Mühsal in der Schwangerschaft, aber Gott nimmt seinen Auftrag nicht zurück. Es wird durch viele Frauen und Mütter dazu kommen, dass eine Menschheit heranwächst, die die ganze Erde füllt. Und da kann man heute sagen, ja, haben sie nicht schlecht gemacht. Manche stöhnen ja über weiß ich, wie viele Menschen sind es mittlerweile? 8 Milliarden ungefähr. Die Bibel hat da kein Problem mit, dass auf dieser Erde 8 Milliarden Menschen leben. Oder 9 Milliarden. Oder wenn es 10 Milliarden wären. Der Mensch ist nach der Schrift nicht der Schmarotzer der Schöpfung. Ne, wenn es nach manchen Ideologien geht, wäre ja das Beste für die Menschheit, für die Welt, wenn die Menschheit ganz verschwinden würde. So ökologische Ideologien, ne, die da zum Ausdruck kommen. Das ist Quatsch. Ne, im Sündenfall bestätigt Gott, nein, ihr seid meine Ebenbilder. Es bleibt bei meinem Auftrag. Ihr sollt die Erde füllen, aber ihr sollt euch meiner Herrschaft unterordnen. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Es gibt hier zwei verschiedene Deutungen. Ich sage euch die richtige. Gemeint ist hier wohl Folgendes. Es gibt hier einen Hinweis in Kapitel 4, Vers 7. Da sagt Gott zu Kain, nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Also, die Rede ist hier von der Sünde. Gott warnt Kain, seine Sünde zu vollenden, mit dem Hinweis darauf, die Sünde, die ist wie ein Raubtier, die verlangt nach dir, du musst aber über sie herrschen. Du kannst noch über sie herrschen, aber nicht, wenn du ihr vollkommen nachgibst, dann ist es vorbei. Das ist wahrscheinlich, das sind hier dieselben Wörter. Ne? Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ist also wahrscheinlich so gemeint, es wird die Frau als Folge des Sündenfalls immer wieder danach gelüsten, die Rollen umzukehren, die Gott in der Schöpfung festgelegt hat. 1. Mose 2. Ne? Gott hat die Frau aus dem Mann geschaffen, als Hilfe für den Mann. Der Mann ist in der Ehe das Haupt der Frau. Und genau dagegen, das kündigt Gott hier an, wird die Frau immer wieder aufbegehren. Aber, und dann wieder die Gnade Gottes aus meiner Sicht, er aber wird über dich herrschen. Manche Ausleger meinen hier, es würde hier von einer tyrannischen Herrschaft die Rede sein. Also so nach dem Motto, wenn die Frau sich gegen den Mann erhebt, ne, dann wird er ihr eine runterhauen, sie knechten. Das ist hier nicht gemeint. Gemeint ist hiermit, dass der Mann durch Gottes allgemeine Gnade in ausreichendem Maße seine Verantwortung als Haupt wahrnehmen wird, sodass die Ordnung von Ehe und Familie erhalten bleibt. Einigermaßen. Der Mann wird über dich herrschen, aber der Mann wird über dich herrschen. Der Mann wird seine Aufgabe genügend wahrnehmen, dass nicht alle Ehen eine Katastrophe sind. Aber es bleibt dabei, seit dem Sündenfall ist die eheliche Beziehung zwischen Mann und Frau mit Herausforderungen verbunden, die es vorher nicht gegeben hat. Eine Ehefrau steht in der Gefahr, jene Sünde zu begehen, dass sie ihren Mann verachtet, ihn wie einen Pantoffelhelden behandelt und ihn nicht als Haupt anerkennen möchte. Ein Mann steht in der Gefahr, die Sünde zu begehen, dass er sich seiner Frau nicht in fürsorglicher Liebe zuwendet und seine Ehe nicht schützt. Im Alten Testament kommt das Versagen des Mannes etliche Male zum Ausdruck. Etliche gläubige Männer, Glaubenshelden, haben sich nicht dran gehalten. Abraham hat sich eine Nebenfrau genommen. Auf Anraten seiner Frau Sarah. Der Schuss ging da hinten los. Jakob meinte, er müsse die Frau kriegen, die er unbedingt liebt, obwohl er schon eine hatte. David hatte etliche Frauen. Salomo, hunderte. Es ist schon im Alten Testament von den ersten Kapiteln her deutlich, das Ideal ist die Ehe von einem Mann und einer Frau. Und das wird dann im Neuen Testament durch Christus und die Apostel unterstrichen. Man kann sagen, vom neuen Bund her gibt es so etwas wie die christliche Ehe, die es vorher so nicht gegeben hat. Die christliche Ehe, das ist die Ehe von zwei Christen, die in der Kraft des Heiligen Geistes dem Vorbild nacheifern, das Paulus zum Beispiel in Epheser 5 skizziert. Epheser 5 von Vers 22 an, da gibt er den Ehefrauen zwei Hauptaufforderungen. Vers 22, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch Jesus, dem Herrn, unterordnet. Ist also an Christinnen gerichtet. Nur die können bewusst diese Entscheidung treffen, ihre Männer, also sich ihren Männern so unterzuordnen, dass es der Nachfolge von Jesus entspricht. Und Epheser 5, Vers 33, die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung, Ehrfurcht begegnen. Die Männer kriegen dann auch noch was gesagt. Diese Belehrung ist nach dem Sündenfall notwendig, weil die Folgen des Sündenfalls auch für uns Christen nicht vollständig aufgehoben sind. Ja, wir haben im neuen Bund die Gabe des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes leitet uns dazu an, Christus zu gehorchen, aber wir brauchen äußere Gebote, die uns zeigen, wo der Weg lang geht. Ja, in der heutigen Zeit müssen sich Gemeinden und insbesondere die Eheleute dafür hüten, dass sie sich von feministischen Ideologien beeinflussen lassen. Insbesondere, die Hochachtung der Ehe ist in unserer Gesellschaft nicht ausgeprägt. Und diejenigen, die ich in der Hauptverantwortung sehe, die hier in der Öffentlichkeit auch den Wert der Ehe bezeugen sollten, das sind die christlichen Ehemänner. Christliche Ehemänner stehen in der Hauptverantwortung, in der Öffentlichkeit zu bezeugen, welchen Wert für sie die Ehe mit ihrer Frau hat. Ja, die Männer, Epheser 5, Vers 25, kriegen auch einen klaren Auftrag. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Was gibt es noch hinsichtlich der Strafe zu sagen? Also Mühsal bei der Schwangerschaft kündigt Gott den Frauen an. Das gibt so eine auf den ersten Blick komische Bemerkung von Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 15. Da spricht er von den Ehefrauen, von der Frau. Sie wird durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben, Liebe und Heiligkeit. Und gemeint ist hier wahrscheinlich so viel wie, die Frau wird durch das Kindergebären hindurch, also es wird ja einfach vorausgesetzt, was in 1. Mose 3, Vers 16 geschildert wird. Frauen kriegen Kinder, christliche Frauen kriegen Kinder, begeben sich dadurch in gewisse Gefahr, ihr Leben zu verlieren. Und Paulus sagt hier, diese Mühsal soll sie nicht davon abhalten, Kinder in die Welt zu setzen, weil sie stehen grundsätzlich als christliche Ehefrauen unter dem Segen Gottes. Gott will, dass sie Kinder kriegen. Gott will, dass diese Kinder auch im Glauben erzogen werden. Aber bei dem Glauben und Liebe und Heiligkeit geht es nicht um den Glauben der Kinder, sondern um den Glauben der Frauen, der Mütter. Das nur als kurze Bemerkung. Der zweite Punkt. Das Gericht über die Männer und ihre Familien. Sie müssen schwer arbeiten, um sich und ihre Familien zu versorgen, und sie alle zusammen sterben irgendwann einen zeitlichen Tod. Verse 17, 1. Mose 3 von Vers 17. Zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. So, der Fluch, der hier ausgesprochen wird, der trifft Adam, aber auch Eva. Also die Sterblichkeit. Ne, Staub bist du, zu Staub wirst du zurückkehren. Das wird dieser Spruch wird bei Beerdigungen auch dann gesagt, wenn eine Frau zu Grabe getragen wird. Aber Adam wird hier gewissermaßen als der Hauptverantwortliche dafür angesehen, dass überhaupt die Sünde in die Welt gekommen ist. Die Hauptschuld von Adam ist, erstens, dass er auf seine Frau gehört hat. Es wird da geschildert, die Frau hört auf die Schlange, wollte von der Frucht essen. Bevor sie selber die Frucht aß, hat sie ihren Mann dazu überredet, auch von der Frucht zu essen. Es war aber etwa ein leichtes gewesen für Adam, dem zu widerstehen. Seine Frau zurechtzuweisen und beide davor zu bewahren, sich gegen Gott aufzulehnen. Also der Hauptschuldige ist Adam. Das ist auch ein wesentlicher Grund dafür, dass zum Beispiel Paulus in Römer 5, in der Schriftlesung von heute, nur von Adam spricht, als dem Hauptschuldigen. Er ist das Haupt der ersten Ehe gewesen und damit der Hauptverantwortliche für den Sündenfall. Ja? Weil du auf deine Frau gehört hast, Vers 17. Verflucht wird nicht Adam, verflucht wird nicht der Mensch. Der Fluch über den Menschen würde nämlich bedeuten, dass Gott ihn nach dem Sündenfall sofort für immer verdammen würde. Dann würde es überhaupt keine Menschheit mehr geben, es würde keine Heilsgeschichte auf der Erde mehr geben, es wäre Schluss. In gewisser Weise bleibt es aber mit der Androhung aus Kapitel 2, Vers 17, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also Adam, der wird infolge seiner Sünde sterben, einen zeitlichen Tod. Er ist schon am Tag der Sünde in einen gewissen Zustand gefallen, in dem er Gottes Gnade braucht und Vergebung. Und das Dritte, wenn jemand bis zu seinem zeitlichen Tod keine Vergebung findet, dann kommt über ihn der endgültige ewige Tod. Der Fluch über den Erdboden beinhaltet für den Menschen vor allen Dingen zweierlei: ein Leben, das von Mühsal geprägt ist und mit dem zeitlichen Tod endet. Aber es ist auch schon zwiespältig. Es ist auch schon Ausdruck der Gnade Gottes, dass dieses Leben auf dieser Erde, das von Mühsal geprägt ist, endlich ist. Stellt euch vor, ihr würdet, so wie ihr jetzt seid, ewig leben. Das will keiner. Oder? Ja, junge Leute vielleicht. Aber stellt euch vor, selbst Krankheiten würde Gott weitgehend aussparen. Ihr würdet nie auf ein Sterbebett kommen, ihr würdet ewig so leben. Aber ich glaube, den meisten wird es, nach 1000 Jahren hat man keine Lust mehr. 1000 Jahre zur Arbeit fahren, die einem 100 Jahre Spaß gemacht hat. Also es steckt auch Güte Gottes drin, dass er sagt, okay, ihr seid jetzt in einen Zustand der Sünde gefallen. Es ist nicht alles schlecht, es ist nicht so schlimm, wie es sein könnte, aber es ist alles jenseits von Eden. Ich begrenze euer Leben. 70, 80 Jahre, das reicht. Vers 18, Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Das ist so eine bildliche Redeweise. Also gemeint ist Folgendes, dass der Mensch den Erdboden bebaut, das ist nicht neu. Dazu war er schon im Garten Eden bestimmt. Im Garten Eden gab es aber Überfluss. Bäume, üppigst behangen mit Früchten. Gott wird den Menschen aber dann aus dem Garten Eden verbannen und dann muss er, ich sag mal, in einer Umwelt, die widerstrebend ist, Pflanzen anbauen, Getreide. Er muss hart arbeiten. Das ist uns heute vielleicht auch nicht mehr so bewusst. Wir leben in einer Zeit, wir leben im Schlafenland. Also üblicherweise, das sagen Soziologen und Forscher des Altertums, üblicherweise war es für die meisten Menschen immer so gewesen, 80% ihrer Arbeit müssen sie dafür aufwenden, um ihre Existenz zu sichern, um nicht zu verhungern. Ich meine, wir klagen in Deutschland ja auch schon darüber, dass für viele der Lebensstandard sinkt, aber 80% allein für Nahrungsmittel aufwenden, das muss, ich glaube, von euch keiner, also keiner, der Geld verdient. Wir leben in guten Zeiten. Da können wir Gott dankbar für sein. Und wir brauchen nicht zu jammern, wenn das mal ein bisschen sackt mit dem Lebensstandard. Der Apostel Paulus sagt an einer Stelle, wenn wir was zu essen haben und was zum Anziehen, dann können wir glücklich sein. Vers 19, du kehrst zum Erdboden zurück, von dem du genommen worden bist. Dass Gott den Menschen aus Erdboden geschaffen hat, ist nicht an und für sich ein Problem. Das wird da in 1. Mose 2 berichtet. Aber die Schöpfung, die Erschaffung des Menschen aus Erdboden, kündigte schon von Anfang an, dass es möglich sein würde, dass der Mensch in Sünde fällt und damit den Tod auf sich zieht. Meines Erachtens hatte der Mensch vor dem Sündenfall nicht die Gabe der Unsterblichkeit. Er musste von dem Baum des Lebens essen. Dann hätte er ewiges Leben bekommen. Aber Gott hat ihn eben aus Staub gemacht und das kommt nach dem Sündenfall zum Tragen. Der Mensch wird sterben, er wird wieder zu Staub werden, aus dem er gemacht worden ist, vor dem Sündenfall. Das heißt, die Reihenfolge, in der der Mensch sich diesen zwei Bäumen im Garten Eden zugewandt hat, war verhängnisvoll falsch. Der Mensch dachte, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der Baum, der mir verheißt, ich kann so sein wie Gott, von dem will ich essen. Das war fatal. Ja, was besagt die Realität des zeitlichen Todes für uns? Der zeitliche Tod, also die Aussicht für euch alle, dass ihr in 100 Jahren nicht mehr leben werdet, hier auf dieser Erde, ist eine Warnung an alle, dass die Auflehnung gegen Gott eine schwerwiegende Sünde ist, die schwere Folgen nach sich zieht. Wenn ein Mensch in der Zeit seines Erdenlebens dabei bleibt, sich gegen Gott und seine gnädige Herrschaft aufzulehnen, dann wird er nach dem Tod ewig verdammt. Eine zweite Ankündigung oder eine Anwendung des zeitlichen Todes. Der zeitliche Tod ist eine Demütigung für uns Menschen, für alle Menschen. Gott zeigt uns, dass wir nicht aus eigener Kraft leben, sondern von seiner Güte abhängig sind. Und wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus findet und ewiges Leben empfängt, ändert sich nichts an der Wirklichkeit zeitlicher Leiden. Christen sterben genauso wie Nichtchristen, obwohl sie Vergebung der Sünden empfangen haben. Aber das sollte uns als Christen von Nichtchristen unterscheiden, dass wir uns dankbar demütigen lassen. Der zeitliche Tod ist eine Demütigung. Gott führt uns damit auch vor Augen, dass wir noch Sünder sind. Und dass wir jeden Tag angewiesen sind auf seine Güte und Barmherzigkeit. Und das Dritte: Christen sind dazu berufen, das Evangelium unter Inkaufnahme mancher Leiden auszubreiten. Das heißt, wenn es um zeitliche Leiden geht, die dem zeitlichen Tod vorausgehen, Pi mal Daumen leiden Christen in dieser Welt mehr als alle anderen. Pi mal Daumen. Warum? Weil sie zu den allgemeinen Leiden, die alle Menschen treffen, durch Krieg, Hungersnot, Krankheiten, Naturkatastrophen. Darüber hinaus trifft Christen die Anfeindung von Nichtchristen, wenn sie sich zum Evangelium von Jesus Christus bekennen. Diese Art von Leiden könnten sie sich sparen, wenn sie einfach das Zeugnis verschweigen. Ne, Paulus sagt das an einer Stelle: Wir sind dazu bestimmt, durch viel Trübsal hindurch ins Reich Gottes einzugehen. Nach dem Sündenfall also hält Gott für uns Menschen Gericht und Gnade bereit. Der zeitliche Tod zeigt die drohende Gefahr eines ewigen Todes an. Aber in dieser gefallenen Welt hat sich Gott offenbart und ruft Menschen unter seine gnädige Herrschaft. Das soll im letzten Punkt vertieft werden. Gott wendet sich den Menschen in Gnade zu, sodass es eine Heilsgeschichte gibt und der Mensch Rettung vor dem ewigen Tod finden kann. Da gibt es jetzt von Vers 20 an einige Hinweise auf diese Gnade Gottes. Fangen wir mal an mit Vers 20. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Was hier zum Ausdruck kommt, ist eine eheliche Harmonie. Adam, der Mann, gibt seiner Frau einen Namen. In der Bibel ist es grundsätzlich so, wenn jemand einem anderen einen Namen gibt, kommt dadurch seine Überordnung, seine übergeordnete Stellung zum Ausdruck. Eva scheint es an dieser Stelle zu akzeptieren, dass sie von ihrem Mann diesen Namen bekommt. Eva. Und der Name Eva, der klingt im Hebräischen an das Wort für Leben, lebendig an. Auch dies ein Zeichen der Hoffnung. Es ist ja viel vom Tod die Rede in 1. Mose 3 als Folge der Sünde. Aber mittendrin ist hier von Leben die Rede. Adam und Eva werden Nachkommen zeugen. Insbesondere wird es eine Linie geben, eine Heilslinie, die von Adam und Eva herrührt, die dann durch die Geschichte hindurch irgendwann beim Messias, dem Retter, landen wird. Ein Hinweis, Vers 21, ein nächster Hinweis auf Gottes Gnade. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Es kommt wie aus heiterem Himmel. Was hier vorausgesetzt wird, Gott tötet eines der Tiere, um damit die Menschen zu bekleiden. Und diese Geste, dass Gott den Menschen bekleidet, die ist hochsymbolisch im weiteren Verlauf der Bibel. So wie jemand vor Gott mit Kleidern dasteht, daran kann man ablesen, ob er vor Gott gerecht dasteht oder in Sünde. Vielleicht ein Beispiel dafür. Aus dem Prophet Sacharja, Kapitel 3, dass von dem Sacharja hat eine Vision und sieht dort den damaligen obersten Priester Joshua. Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel Gottes. Und Gott gab denen, die bei ihm standen, den Befehl: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu Joshua sagte er: Ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Wenn Gott also Adam und Eva mit Fell bekleidet, wird damit angedeutet, er vergibt ihnen ihre Sünde. Und Adam und Eva haben die Vergebung der Sünden im Glauben empfangen. Okay, zwei Gnaden haben wir. Vers 20, Vers 21. Und dann kommt noch eine dritte Gnade. Aber die ist wieder ein bisschen vermischt mit Gericht. Vers 22, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Also Gott geht hier davon aus, in Vers 22, dieser Sündenfall, der sich ereignet hat mit Adam und Eva, das wird nicht der letzte Sündenfall gewesen sein. Wenn Gott Adam und Eva in diesem Zustand, in dem sie sich befinden, im Garten Eden belässt, in der Nähe dieses Baumes, der Leben schenkt oder Leben verlängert, dann gehen sie ewig verloren. Das sieht Gott voraus. Es ist ein Ausdruck der Gnade Gottes, wenn er die Menschen von diesem Baum des Lebens erst einmal entfernt. Auf diesem Weg, kündigt Gott hier an, will er den Menschen kein ewiges Leben schenken. Nach dem Sündenfall ist der Baum des Lebens nicht mehr das Mittel, um wahres Leben zu empfangen. Nach dem Sündenfall vollendet dieser Baum des Lebens das ewige Leben ohne Gott. Und Gott weiß, dass das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann, wenn sein Zustand der Sünde verewigt wird. Meines Erachtens ist das auch ein Hinweis darauf, warum wir, ich sag mal, 70, 80 Jahre auf dieser Erde leben. Das ist auch für uns Christen ein Segen. Gott scheint davon auszugehen, dass keiner von uns in der Lage wäre, ich sag mal, über 300 Jahre den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Also, Gott hat den Baum des Lebens nicht dazu bestimmt, verwirktes Leben wiederherzustellen. Wie und wodurch Gott das tun wird, dafür gibt es Andeutungen, die vorher schon gegeben wurden. Die erste Andeutung: Die Nachkommen der Frau werden einmal die Nachkommen der Schlange endgültig besiegen. Kapitel 3, Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Das sagt Gott zur Schlange. Er wird dir den Kopf zermalmen. Da kommt also irgendwann ein Nachkomme von Adam und Eva, der Gott vertraut und in allen Dingen Gott gehorsam ist. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Der wird ihre Herrschaft über Gottes Volk endgültig brechen. Im Neuen Testament wird deutlich, dass kein anderer dieser eine Nachkomme ist als Jesus Christus. Ein zweiter Hinweis darauf, wie Gott das wahre Leben herstellen wird nach dem Sündenfall. Vers 21, die Sache mit dem Leibrock. Gott wird einmal eine Sühne schaffen, auf deren Grundlage er Sünden vergibt, und zwar ein für alle Mal. Im neuen Bund haben wir Christus, den Gott als Sühneopfer für uns gegeben hat. Und das dritte habe ich schon angedeutet, der Mensch wird nicht ewig auf dieser Erde leben, sondern einmal zum Erdboden zurückkehren, und so ist die Zeit der Versuchung begrenzt. Wenn ein Mensch Gottes Zusagen glaubt und sich ihm anvertraut, wird er zwar zeitlich sterben, aber er hat über den Tod hinaus eine feste Hoffnung auf ewige Gemeinschaft mit Gott. Vers 23. Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus. Ja, das ist in gewisser Weise Gericht und es ist ein Akt der Gnade. Gott trennt den Menschen wirksam vom Baum des Lebens, von der Gefahr, ewig verloren zu gehen. Und dann Vers 24. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes. Hiermit soll stark hervorgehoben werden, dass Gott wirklich wirksam die Rückkehr des Menschen in den Garten Eden verhindert, zum Baum des Lebens. Es ist auch ein Hinweis auf Gottes Gnade. Er lässt den Menschen, so wie er ist, nicht an den Baum des Lebens ran. Vielleicht hier ein Hinweis, wo ist der Garten Eden heute? Nicht auf dieser Erde. Also wenn man da, was ich irgendwo in der Gegend von Aserbaidschan, Armenien, wo auch immer, eine Wanderung macht, man steht nicht in der Gefahr, zufällig auf diesen Cherubim zu treffen, der einen dann möglicherweise einen Kopf kürzer macht. Der Garten Eden ist nicht mehr auf dieser Welt. Der ist ja in der jenseitigen Welt Gottes. Jetzt der Hinweis hier für uns, ne, ist der Hinweis auf den Cherubim, ist für uns ein Hinweis darauf, es gibt für uns keine Möglichkeit, durch Gottes Gnade, auf einem Weg, den wir selber wählen, an das wahre Leben ranzukommen. Weil die Vorstellung, die wir vom wahren Leben haben, die widerspricht vollkommen der Sichtweise von Gott. Wir neigen dazu, seit dem Sündenfall, wahres Leben so zu definieren. Wahres Leben, das ist ein Leben, wo ich selbst meinem Leben die Richtung vorgebe. Ich selber bestimme darüber, was ich tue und lasse. Das ist laut der Schrift der Kern unserer Sünde, dass wir die Abhängigkeit von Gott ablehnen. Dass wir uns dagegen auflehnen, unter seiner gnädigen Herrschaft zu leben. Ich komme zum Schluss. Der Predigttext wirft sein Licht in unsere Wirklichkeit. Wir werden konfrontiert mit den Folgen unserer Sünde. Sie zieht den Tod nach sich und wir bekommen eine begründete Hoffnung vor Augen gestellt. Vom Sündenfall anfangend hat sich Gott offenbart, indem er Zusagen gegeben hat. Schon die ersten Menschen hatten die feste Zusage, dass Gott nicht ihren ewigen Tod will. Er vergab ihnen ihre Sünde, Adam und Evas Sünde, auf der Grundlage eines Opfers, das er selber darbrachte. Gott stellte in Aussicht, dass er eine Menschheit für eine lange Zeit der Heilsgeschichte bewahren wollte. Es sollte von Adam und Eva her eine Heilslinie durch die Menschheit laufen, von solchen Leuten, die Gottes Zusage glauben und durch die Vergebung ihrer Sünde Rettung vor dem ewigen Tod finden. Und die Erfüllung dieser Zusagen, die sich dann über die Jahrtausende hindurch entfaltet hat, haben wir in und durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der eine Nachkomme der Frau, der alle, die an ihn glauben, von ihrer Sünde und vor dem Gericht Gottes rettet. Jesus Christus und nicht der Baum des Lebens. Jesus Christus ist der von Gott eingesetzte Retter. Er wurde in die alte Menschheit hineingeboren. Seine Mutter hieß Maria. Den menschlichen Vater hatte er nicht, weil er Gottes Sohn war. Gottes Sohn wurde Mensch, einer von uns, Angehöriger der alten Menschheit. Er selber war ohne Sünde, aber er war sterblich. Unsere Sünde sollte und konnte an ihm bestraft werden, ihm als unserem Sühneopfer. Als Jesus Christus am Kreuz hingerichtet wurde, da war Gott selbst derjenige, der an ihm die Sünden all derer bestrafte, die jemals an Jesus glauben würden. Und dann hat Gott diesen Jesus von den Toten auferweckt. Er hat ihn zum Herrn der Welt eingesetzt. Jesus ist der Anführer einer neuen Menschheit, die Teil hat am wahren, ewigen Leben. Eigentlich hat jeder von uns wegen seiner Sünde den ewigen Tod verdient. Aber Gott will nicht, dass irgendeiner von euch, die ihr hier sitzt, ewig verloren geht. Im Evangelium von seinem geliebten Sohn Jesus Christus ruft er dich und mich zur Umkehr. Wir alle stammen von Adam und Eva ab. Wir sind alle Sünder, die Vergebung brauchen. Aber Gott bietet sie uns an, diese Vergebung. Frei und vollkommen und gnädig in seinem Sohn Jesus Christus. Amen.
Vielen Dank, Jörg. Wir wollen jetzt das Lied Nummer 77 singen, dort vor dem Heiligen Thron, und ich möchte bitten, dass ihr das noch einmal erlebt.